digital life.
Willkommen im 21. Jahrhundert. Ist die digitale Revolution Fluch oder Segen?
Ja, moin Chris.
Hallo Kubbel.
Ich hoffe, dir geht es nach wie vor gut.
Ja, danke.
Und dir du auch. Hast die ersten Tage der Ernährungsumstellung gut vertragen.
Ja, alles super, vielen Dank. Bei dir auch?
Ja, es wird. Man kann sich ja doch, wenn man den Willen hat, immer relativ schnell umgewöhnen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut es dann doch klappt. Wenn man erstmal so aus seinem alten Trott raus ist. Ja, aber das ist ja heute überhaupt nicht unser Thema.
Aber wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir auch mal Zwischenstände durchgeben.
Genau. Und das heutige Thema, habt ihr im Intro ja schon erkannt, behandelt ein gänzlich anderes Thema. Und einen Fachmann haben wir ja dabei, an Bord. Und jemanden, der sich bis...
Wir haben heute Besuch.
Das überlasse ich deiner Qualifikation, gerade das einzustufen.
Ach so, du meinst mich, ja, danke schön.
Als ITler dachte ich, ist man für das Thema Digitalisierung prädestiniert.
Ja, denke ich doch, ja, du weißt ja auch.
Ist bis ja vor kurzem dachte ich ja auch, ich habe Ahnung und dann habe ich dich kennengelernt.
Oha, ehrlich?
Hast du wirklich gedacht, du hast Ahnung? Ja, so kann man sich täuschen.
Nein, das meine ich gar nicht. Also, meinst du das ernsthaft oder was?
Naja.
Ja, du bist ja auch nicht untalentiert.
Nee, aber es ist tatsächlich immer eine steile Lernkurve für mich, was ich sehr angenehm finde.
Vielen Dank für die Blumen. Das nächste Getränk geht dann logischerweise auf mich. Ja, ich habe es ja schon oft genug angekündigt, so ein Herzensthema von mir. Digitalisierung in der heutigen Zeit. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber so wirklich nutzen, finde ich, tut's niemand.
Ja, oder der Mensch kann es nicht nutzen oder die Technik streikt.
Ja, ich glaube eher, der Mensch ist überfordert mit der Technik. Also ich würde jetzt gerne in so zwei Altersschichten mal einteilen. Und ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Also ich sag mal die Generation Ü35 und U35. Für mich ist die Generation Ü35, die total überfordert ist mit dem Ganzen, was da so heutzutage machbar ist und sich auch zu wenig mit beschäftigt, weil wir damit nicht groß geworden sind. Und eine Generation U35, die sich eigentlich auf diese ältere Generation berufen würde und sagt, er zeigt uns, wie es funktioniert, aber keiner da ist, der das mal ja so richtig umsetzen kann. Oder nur sehr wenige da sind, die das dann richtig umsetzen können. Ich glaube, dass auch noch so viele Menschen heutzutage ihren Computer oder ihr Schreibprogramm Word tatsächlich mehr so als bessere Schreibmaschine nutzen, anstatt mal als Gerät zu sehen, die uns das Leben erleichtern können und Aufgaben abnehmen können.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite ist man dann schon so weit, dass man Münzgeld irgendwie halbwegs schon abschafft, dass das kontaktlose Bezahlen überall schon fast zum Standard gehört.
Ja, aber das hat ja nichts mit Digitalisierung zu tun, Kurbel. Entschuldigung, dass ich da jetzt so... Also, wenn du meinst, das wäre ein Thema der Digitalisierung und unseres Fortschritts, da bist du ja total auf dem falschen Dampfer. Also in meinen Augen, und jetzt können alle Verschwörungstheoretiker laut Juhe schreien, ja, die Abschaffung von Papier und Münzgeld kann natürlich eine Regierung nutzen, um Menschen zu kontrollieren. Voll und ganz. Weil wenn du was anstellst, was mir als Regierung nicht passt, also wir müssen ja mal von dem Gedanken weggehen von unseren Regierungen. Wir müssen uns mal ja auch so irgendwelche Regimes oder so vorstellen. Ich muss ja nur dein Konto sperren und dann kannst du mit deiner Plastikkarte nirgendwo mehr zahlen und dann bist du ein Nichts, ein Niemand.
Ja, richtig. Aber ich komme auch dann, würde ich ja auch an kein Münzgeld mehr rankommen, theoretisch. Also die Möglichkeit bestände ja jetzt auch schon. Aber es ist ja zunehmend der Trend, dass man nur noch Einsen und Nullen durch die Gegend bewegt, ohne es zu wissen, auch beim Bezahlen. Sei es im Waschcenter, an der Parkuhr. Ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen, habe ich noch eine Münze oder habe ich keine? Also für mich ist das auch ein Teil der Digitalisierung, die Umstellung unseres Währungs- oder die Umstellung des Bezahlverhaltens.
Ja, also du kennst es ja auch aus Nachbarländern oder so, da ist es ja auch ganz normal, dass man wirklich überall mit Karte zahlt. Also das war für uns in Dänemark oder auch in Holland, ich sag mal selbst der kleinste, ja, Tante-Emma-Laden, da war es möglich, mit Karte zu zahlen. War für uns super angenehm, weil du sagst, dann komme ich ja nicht mehr an Münz- oder Scheingeld dran. Das ist auch richtig, aber Das zweite ist ja auch noch, also ich nenne es jetzt mal Bargeld, das ist nicht nachverfolgbar. Während dein Karte zahlen, bist du ja der gläserne Bürger für einen Staat oder noch viel besser für die Wirtschaft und die Banken, die ja, glaube ich, sogar noch eine viel größere Macht haben, auch gerade im Bereich der Digitalisierung, wie ein Staat. Und das ist ja mit ein Grund, warum Kryptowährungen, gerade sowas wie Bitcoin, so arg in der Kritik stehen. Ein dezentrales System. Geldverwaltung ohne eine Bank. Ich könnte dir Geld einfach schicken, ohne dass jemand dazwischen steht. Also jemand, der keine Kontrolle hat.
Klar, das öffnet natürlich Tür und Tor, ja, für Geldwäsche oder irgendwas.
Aber Geld, das sind für mich so an den Haaren herbeigezogene Begründungen. Also ich will nicht wissen, können wir gerne mal recherchieren, wie viel Geld jedes Jahr gewaschen wird in Deutschland. Und jetzt man schon...
Oh ja, das ist eine... Genau,
tatsächlich. Also wie kann es sein,
dass
jemand...
Deswegen haben sie das ja auch eingeführt, dass man
jetzt
ab 10.000 Euro an Banken dann nachweisen muss.
Ja. Richtig. Oder Parteispenden ab 10.000 Euro. Deswegen, jetzt kommen wir wieder zu unserem ersten Podcast. Jens Spahn, Grüße gehen raus, mein Lieber, aufgefordert hat, 9.999 Euro zu spenden. Ja, also das ist ja so ein bewusstes Hintergehen des Systems von einem Politiker. Also ich finde das ein Unding. Aber wir kommen wieder... ganz, ganz weit vom Thema ab, wo es mir eigentlich drum ging oder geht. Aber deswegen haben wir auch diese große Reihe Digital Life.
Genau dann.
Wird uns ja dieses Jahr noch ein bisschen verfolgen. Also ich werfe dieser Generation Ü35 vor, sich auch zu wenig mit der modernen Technik auseinanderzusetzen und vielleicht auch ein bisschen überfordert zu sein. Also du gehst ja jetzt auch mit deinem Münzgeld oder paar, das sind ja schon wieder so Nuancen da drin, ja. Bei mir geht's ja schon los. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen vor Corona. Ich bin ja relativ viel verreist, geschäftlich meistens. Und meine Kollegen in Dubai waren total verwundert, dass man hier in Deutschland auf ein Amt gehen muss, um einen Personalausweis zu beantragen oder seine Wohnung umzumelden. Warum geht sowas nicht digital? Oder jetzt kommen wir noch auf ein viel besseres Thema, Kurbel. Und ich weiß, dass du davon betroffen bist. Du kannst ja mal selber sagen, wieso musst du eine neue Grundsteuererklärung abgeben? Weil die Informationen sind beim Staat alle vorhanden.
Ja, das würde ich mir auch gerne mal erklären lassen. Genau, wir digitalisieren das für den Staat jetzt nochmal, weil die keine Ressourcen verschwenden wollen, ihre Papiere und Akten durchzugehen und alles von einem bezahlten Mitarbeiter eintragen zu lassen.
Es tut mir jetzt schon wieder leid, dass ich so, das ist aber... Ressourcenverschwendung und deutsche Behörden. Ich weiß, ich mache mich hier unbeliebt, aber es gibt so viele Beamte. Wir haben so viele Staatsdiener, die unkündbar sind und irgendwie, trotzdem, Produktivität geht anders, sagen wir es einfach mal so. Du weißt, was ich meine, glaube ich, und geht ja jetzt mal ausnahmsweise nicht gegen Lehrer. Du darfst ja mal mit poltern, es geht ja um auch andere Staatsbedienstete, gerade an deutschen Behörden, die super langsam sind, super kompliziert sind, obwohl wir technologisch schon viel, viel weiter wären.
Ja, und immer mega überfordert.
Richtig, richtig.
Also, das ist, kommt ja dazu. Also, man gefühlt müssen sie ja immer nur irgendwie immer die gleichen Daten eingeben, immer die gleichen Vorgänge. Da frage ich mich dann auch, was mit der Automatisierung eigentlich ist. Und da ist die Digitalisierung natürlich ja eigentlich das, was dies ermöglichen sollte, Vorgänge schnell abzuarbeiten.
Vor allem wäre es doch viel einfacher, wenn ich meinen Personalausweis und ich kann mich doch identifizieren. Ich darf meine Steuererklärung abgeben mit einem Elster-Zertifikat. Das gilt rechtskräftig. Warum kann ich so nicht meinen Personalausweis beantragen? Ich könnte ein Bild einscannen, könnte das irgendwo hochladen. Das kann vollautomatisch von einem Computer analysiert werden, ob es rechtskonform ist. Meine Daten kann ich in Ruhe eingeben, überprüfen. Der Computer kann das ja sogar nochmal mit den vorhandenen Daten abgleichen, mir anzeigen, ob da Abweichungen sind. Und dann drücke ich auf Absenden und dann geht das einfach seinen Gang. Und diese Daten dürfen auch von keiner Person mehr angefasst werden. Die müssten automatisch zu einer Bundesdruckerei gehen und von da gedruckt werden. Da kann sich kein Fehler, kein Schreibfehler und nichts einschleichen. Und es kann nicht sein, dass dieser Vorgang Wochen dauert. Wie lange braucht man, um jetzt einen Pass oder einen Personalausweis in Deutschland zu beantragen oder den neuen dann zu bekommen? 6 Wochen? 4 Wochen? Ich weiß es nicht. Aber so eine wahnsinnig lange Zeit in unserer hochmodernen Welt, ja, wir, du musst dir mal überlegen, an der Börse oder für die Börse werden Unterseekabel gelegt für Milliarden von oder für Millionen, ich weiß es gar nicht, ich will jetzt nicht übertreiben. Also für eine horrende Summe, damit der Datenverkehr ein paar Millisekunden schneller wird. Ja, also wir sind im Finanzbereich, schafft uns Millisekunden einen riesen Wettbewerbsvorteil und wir brauchen Wochen, um einen neuen Personalausweis zu bekommen. Das kann doch nicht der Ernst sein, oder?
Sollte man meinen, ja. Aber wenn alles automatisiert und digitalisiert ist, was machen denn die ganzen unkündbaren Beamten dann den lieben langen Tag?
Ja, aber da sind wir bei dem Thema, das hatte man auch schon bei der Industrialisierung etc. pp. Also ja, auf Dauer sterben sie aus und es werden weniger Posten besetzt, das ist richtig. Aber es werden ja auch dann andere Jobs gebraucht. Ich meine, unsere Gesellschaft hat sich ja auch insgesamt verändert. Man hat auch gesagt, so, wenn wir jetzt Traktoren haben und landwirtschaftliche Maschinen, was machen wir denn dann mit den ganzen Leuten? Und unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es sind neue Berufsbilder entstanden. So würde das dann auch weitergehen und funktionieren. Also da bin ich fest von überzeugt.
Ja, brauchst natürlich sehr qualifizierte Fachkräfte in dem Bereich. Und wenn ich mir jetzt die Bildungslandschaft so angucke, dann ist der Trend eigentlich eher gegenläufig. Also ich finde, das, was Schülern heute abverlangt wird, trägt nicht dazu bei, dass sie ein höheres Niveau erlangen als Generationen davor.
Ja, aber es geht gar nicht mehr ums Niveau.
Weil einfach auch nicht mehr so viel zu holen ist.
Ja, aber woran liegt das denn? Also die Genetik hat sich ja nicht verändert. Ich sag dir, woran es liegt in meinen Augen. Dass man diese digitalen Kästchen da hat, und ich meine jetzt sowas wie Smartphones und Tablets, die in der Schule ja, ich glaube, in vielen Fällen arg verpönt sind. Weil alles andere ist ja, das ist ja nur Spielerei. Anstatt zu sagen, nein, wir lernen da drauf. Wir bereiten euch damit vor. Ihr müsst mal sehen, es gibt noch mehr wie, ich sag's so ungern, aber 3 Stunden lang irgendwelche Kurzvideos angucken. Ja, viel mehr abholen, sagen, wie funktioniert Google? Was ist Wikipedia? Und falls ihr da draußen zuhört, Wikipedia ist nicht die schlussendliche Weisheit. Das sind einfach User, die Informationen zusammentragen. Also eigentlich war das Thema ja Schwarmwissen da gefragt, was allerdings auch missbräuchlich
ist. Ja, es gibt ja auch Artikel, die ständig überarbeitet werden von konkurrierenden Fraktionen, könnte man ja sagen, dass so einzelne Artikel sich immer wieder verändern dann im Tagestag.
Ja, da herrscht so ein richtiger Wikipedia-Krieg. Also, aber das ist ja vielen nicht bewusst oder mal Google, wenn ich was eingebe, dass nicht nur die ersten 2, 3 Suchergebnisse die Wahrheit sind, sondern dass ich halt weiter gucke, mehr Seiten, mehrere Quellen vergleiche. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein wichtiges Thema in der Digitalisierung heutzutage und wir haben die Möglichkeiten. Ich muss mir meine Quellen auch auswählen. Also wenn ich nur deutsche Quellen wähle, am besten alle vom, ich sag jetzt mal, staatsgetriebenen Anstalten, dann bekomme ich auch den gleichen Tenor zu hören und zu lesen. Ja, also ich glaube, wenn man irgendwelche Ereignisse auf der Welt betrachten muss, dann muss ich mir die Nachrichten aus den unterschiedlichen Lagern auf der Welt mal tatsächlich anhören, mir anschauen und daraus die Quintessenz ziehen. Ja, also mir ist schon klar, ich muss mich auch mit russischen Nachrichten auseinandersetzen. Mir muss bewusst sein, dass das natürlich sehr propagandistisch ist und kontrawestlich gerichtet, genauso wie ich mir amerikanische Nachrichten angucken muss und mir klar sein muss, das ist sehr kontra, ja, östlich gerichtet, momentan sehr kontra Russland. Und wenn ich die beiden Informationen nehme und mir da den Kern draus hole, ich glaube, dann kommen wir so langsam an die Wahrheit. Ja, aber wenn ich immer nur von einer Seite und ich glaube, da gibst du mir recht, egal was, wie, wo, es ist überall Propaganda, die betrieben wird. Jeder in seinem Interesse. Und da muss man halt, und das meine ich ja, wir haben heutzutage die ganzen Möglichkeiten dafür, ja, diese Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Wahnsinn. Also überleg mal, vor 20 Jahren, da gab es uns nicht als Podcast. Ja, da gab es sowas nicht. Da kann man nicht die Meinung von einem Hamburger Lehrer und einem rheinhessischen Informatiker, ITler sich anhören zu solchen Themen, sondern da kam nur irgendwas Vorgekautes. Und es gibt ja auf der Welt noch viel mehr Leute wie uns. Und jeder kann doch seinen Senf jetzt zum Thema Digitalisierung geben. Und jeder kann sich das anhören und daraus dann für sich die schlussendliche, ja, Wahrheit oder Weisheit ziehen. Finde ich spannend. Aber irgendwie die junge Generation versteht das gar nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr? Die versteht es nicht. Sie sind überfordert damit.
Ja, als ich angefangen habe zu studieren, ja, da musste man noch sich in die Staatsbücherei setzen und musste da quasi seine Quellen beziehen. Oder natürlich irgendwelche Fachartikel oder Studien aus dem Netz waren auch schon erlaubt, wenn man die belegen konnte. Und gegen Ende meines Studiums, da galt dann plötzlich auch Wikipedia als zitierfähige Quelle. Das ist, zeigt ja auch schon, wie der Wandel...
Was ich schon sehr kritisch halte.
Wie der Wandel da auch eingesetzt hat. Ja, ich weiß nicht. Also Digitalisierung auf der einen Seite kann einem das Leben erleichtern, aber die Fülle... die Digitalisierung an Informationen mit sich bringt. Wie du schon sagtest, die sind für viele eine reine Überforderung.
Ja, das ist...
Ich habe auch schon viele Schüler, die sind damit überfordert, die Informationen von einer DIN-A4-Seite zu filtern.
Das ist aber die Herausforderung heutzutage. Also es geht gar nicht mehr darum, die Informationen zu beschaffen, sondern auch zu filtern. Da gebe ich dir auch recht. Also wie du sagst, diese Überforderung an dieser Flut von Informationen. Wenn ich überlege, ich nehme jetzt mal ein Beispiel und ich weiß nicht, ob wir heute wahrscheinlich nicht, aber beim nächsten Mal dazu kommen, würde ich gerne mal über das Thema Messenger sprechen, was es so alles gibt, und auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. Nehmen wir mal ein Beispiel WhatsApp. Kennt ja eigentlich, glaube ich, jeder unserer Zuhörer und nutzt das auch. Ich gehe inzwischen dazu über, aus ganz, ganz vielen Gruppen auszutreten. Und falls jetzt Leute zuhören, die mich kennen und wissen, aus welchen Gruppen ich ausgetreten bin, und das sind teilweise auch Klassengruppen, ich bin genervt. Ich bin wirklich genervt. Und ich sag dir auch, wovon. Es gibt eine offizielle Information der Schule über eine offizielle App. Und die bekomme ich. Und 10 Sekunden später bimmelt mein WhatsApp, wo dann irgendjemand meint, er müsste die gleiche Information nochmal verteilen. Da komme ich nicht mit zurecht.
Ja, und dann kommt eine Reaktion von den übrigen 30 Personen, die da drin
Richtig.
Sind.
Richtig. Wenn du eine Frage stellst und sagst, ich sag mal, wer kann mir heute beim Fußballspielen helfen? Dann kriegst du 10 Antworten, wer es nicht kann. 10 unsinnige Informationen. Ich brauche die nicht. Ich habe eine Frage gestellt, wer kann dies und das? Und ich möchte nicht von irgendwelchen Leuten hören, was sie nicht können. Weißt du, was ich meine? Du merkst schon, ich reg mich darüber auf.
Ja, das zieht sich durch viele Bereiche.
Okay.
Ich bin auch in so einem Nachbarschaftsnetzwerk. Und da ist es genauso. Jemand postet irgendwas, wobei er einen Tipp braucht oder so, und kriegt dann erstmal nur Antworten und Ratschläge, die genau diese Fragestellung nicht beantworten.
Das ist zum Kotzen momentan. Das ärgert mich momentan am Internet. Und das ist das Ü35-Problem. Eine Generation, die diesen Scheiß gerade für sich erkannt hat und jeder meint, er müsste seinen Scheiß-Senf irgendwo dazugeben. Anstatt einfach mal das Maul zu halten und nur nützliche Informationen zu teilen. Und Kurbel, dann kommen wir auf einmal zu dieser Informationsflut, die man nicht braucht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn mein Handy im Sekundentakt rappelt, dann sind das so viele Informationen, die kann ich nicht mehr aufnehmen. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Und dann gehen Informationen verloren, werden ignoriert oder ähnliches.
Ja, vor allem halte ich das ja auch von wichtigen und relevanten Dingen ab, als da irgendwie alle 10 Sekunden zu gucken, welche unwichtige Nachricht da eintrudelt.
Du meinst, du bist dann voll genervt, dass du keine Reels auf Instagram gucken kannst, weil andauernd deine WhatsApp-Nachricht reinkommt, du unterbrechen musst und mir nicht diese unnützen Reels per Link schicken, die ich schon seit 10 Jahren kenne?
Ja, zum Beispiel. Ja, das Problem, sich tatsächlich oder Informationen zu prüfen, zu gucken, wo kommen eigentlich Informationen her, das ist, glaube ich, tatsächlich ein übergreifendes Problem, das man gar nicht unbedingt einer Generation zuschreiben kann. Also ich finde, gerade in dieser Corona-Zeit wurde so viel an Fehlinformationen in die Luft geblasen, wo keiner sich drum geschert hat, wer sagt es, wo kommt es her. Ich habe mir dann zum Teil die Studien, die dann genannt wurden, angeguckt, nur um widerlegen zu können, dass diese Aussage richtig ist. Aber es hat dann trotzdem keinen interessiert, obwohl ich gesagt habe, ich habe mir gerade diese Studie angeguckt. Das kann man daraus nicht ableiten. Wollte mir trotzdem keiner glauben. Da werde ich dann auch irgendwann, genau. Weiß ich auch nicht mehr, was man dann noch sagen soll.
Und dann geht's ja noch weiter, und das ist ja vielen auch nicht bewusst, Thema Studien. Gerade wer sich so im wissenschaftlichen Bereich nicht auskennt, normalerweise werden die ja sogenannt peer-reviewed, also von anderen Kollegen auf den Fachgebieten beurteilt, bevor sie veröffentlicht wurden.
Ja, und vor allem sehr kritisch beurteilt.
Richtig, also, und es gibt ja so Kaufzeitschriften. Ja, es gibt ja so Kaufzeitschriften im Prinzip, wo ich meine Veröffentlichung sehr, sehr schnell raushauen kann, ohne Peer-Review, weil auch der Druck in der Wissenschaft hoch ist, viele Studien zu veröffentlichen, um an Reputation zu gewinnen. Also das ist ja wieder so dieses Henne-Ei-Prinzip, ne? Also fand ich total schwierig. Und die Medien haben dazu beigetragen. Siehe die Heinsberg-Studie, wo ja schon die Vorstudie oder die ersten zaghaften Erkenntnisse ja veröffentlicht wurden und von einem Armin Laschet direkt, und ich muss es so sagen, missbraucht wurden. Und da wurde auch ein Professor Streeck für missbraucht. Am Anfang stand er noch fröhlich neben Laschet und da hat sich ja auch das Verhältnis gewandelt im Laufe der Zeit.
Ja, man muss natürlich bei Studien auch immer gucken, wer sind die Geldgeber, wer hat es durchgeführt, welche Intention steckt dahinter, wie wurde getestet, um welches Ergebnis zu erreichen. Da muss man natürlich auch immer tatsächlich kritisch bleiben und auch das hinterfragen. Ne, das ist mir auch wichtig, das nochmal
richtig
alle zu sagen.
Aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fluch oder Segen Digitalisierung. Der Vorteil ist natürlich, dass die Studie weltweit von Wissenschaftlern eingesehen werden kann, innerhalb kürzester Zeit. Also ich lade das irgendwo auf einen Server hoch und es ist auf einmal allen Wissenschaftlern zugänglich, um es zu peer-reviewen. Und das ist natürlich der Vorteil. Überleg mal früher, ja, also wenn wir heute Informationen austauschen per E-Mail, geht das ja innerhalb von Millisekunden. Früher hast du Briefe geschrieben. Und bis die Antwort kam, sind dann auch mal, naja, ist eine gute Woche vergangen. Das heißt, dadurch ist natürlich auch der Informationsaustausch deutlich schneller geworden und vor allem das Publikum größer. Also das sehe ich schon als riesen, riesen Vorteil an.
Ja, Vorteil auf der einen Seite, aber ich denke auch, es kann halt auch Nachteil sein, dass alles immer schnelllebiger wird, ne? Ich glaube auch gerade so in der wissenschaftlichen Arbeit, um gründlich wirklich zu arbeiten, braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und dass dieser Druck, schnelle Ergebnisse zu bekommen, weil man überall immer schneller wird, ich glaube, der kann auch schädlich sein.
Da kommen wir genau in den Diskurs, in den ich kommen möchte mit dieser Podcast-Serie. Fluch oder Segen? Ich glaube, es ist immer beides, muss man so sagen. Also das werden wir, glaube ich, immer feststellen. Und egal bei welcher Technologie, du weißt, man kann immer Sachen im Guten wie auch im Schlechten verwenden. Und das ist bei der Digitalisierung natürlich genau das Gleiche.
Ja, gut ist natürlich, dass mein neuer Geschirrspüler mir sagt, wann ich wieder Tabs kaufen muss oder wann ich Klarspüler einfüllen darf. Ja, das finde ich schon sehr nett von ihm.
Ja. Also ich habe ja auch so smarte Geräte. Jetzt frage ich dich aber, wie war es denn vorher? Du bist halt irgendwann am Geschirrspüler gewesen und dann hat das Lämpchen geblinkt. Also ich brauche keine App für diese Information.
Ja, und dann mal Pi mal Daumen durch den nassen Feudel.
Du weißt, was ich meine, ja. Ja, also ich finde das auch nett. Unserer zählt auch die Tabs nach Spülvorgängen und sagt mir, hey, du musst neue Tabs kaufen. Und dann wäre ich aber an dem Punkt, und da ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, ich wäre dafür bereit, dann bestell doch diese blöden Tabs einfach selber. Ja, also wenn ich sage, ich hinterlege meinen bevorzugten Bestelldienst und ja, sprechen wir es an, Amazon. Wo ist das Problem, wenn mein Geschirrspüler automatisch bestellen würde? Das ist für mich Digitalisierung, Automatisierung. Nämlich nicht der Punkt, dass du nur die Info bekommst auf deinem Mobilgerät. Oh, hier, dein Salz wird so langsam leer. Sondern er weiß, wann habe ich bestellt, wie viel fülle ich immer nach. Ich meine, es gibt genug Sensoren dafür, um dann zu sagen, Kurbel, guck mal. Da ist schon wieder deine nächste Lieferung. Das wäre doch der Fortschritt, oder?
Jein. Wir leben ja auch in Zeiten von Umweltkrise, Klimawandel. Da müsste man vielleicht irgendwie regionale Konzepte entwerfen. Vielleicht auch mit auf geringem Beschäftigungsniveau. Dass sowas vielleicht dann durch lokale Bringdienste möglich wird mit lokalen Geschäftspartnern.
Okay, stopp. Nein. Ja, jetzt hältst du dich daran auf, dass ich Amazon erwähnt habe. Mir geht's jetzt um den reinen Prozess.
Ja, der Prozess.
Wie gesagt, ist natürlich einfach der nächste nur, Schritt. Dass digital verarbeitet wird. Ich brauche neue Tabs und die kommen dann automatisch zu.
Ja, der Prozess, die Automatisierung, klar, das ist schon praktisch.
Ja, aber das haben wir ja nicht.
Nee, das haben wir nicht.
Du kriegst nur eine Info jetzt auf dem Handy, anstatt dass es, ja, dass du merkst, so, ich habe jetzt den letzten Tab rausgenommen. Und da geht mir Digitalisierung halt nicht weit genug. Das meine ich damit. Dieser nächste Schritt fehlt noch. Und ja, dann muss ich als Konsument entscheiden und die Möglichkeiten haben zu sagen, okay, entweder such mir aus dem Internet die günstigsten Tabs, die auch zum Zeitpunkt X lieferbar sind. Oder, wie du sagst, und da kann man ja eine Nachhaltigkeit richtig drauf aufbauen. Also mit dieser Automatisierung komme ich ja zu einem Nachhaltigkeitsnetzwerk, weil ich auf einmal weiß, wie viel Spülmaschinen ich in einem gewissen Gebiet habe. Ich kenne den Verbrauch ungefähr und so geht's dann immer weiter. Also ja, und dann sind wir ja beim Thema wieder, ist doch ein Segen, so eine Digitalisierung. Aber aktuell ist es nur Spielerei.
Klar, auf so einer Datengrundlage könnte man sicherlich auch sowas wie Überproduktion oder so vermeiden in der Industrie, was in manchen Bereichen sicherlich auch extrem sinnvoll ist.
Geil, Kurbel. Ich glaube, wir prägen heute mal den Begriff der digitalen Planwirtschaft. Also eine Planwirtschaft, wie sie ja in der ehemaligen DDR war, ist ja per se nichts Schlechtes. Ich glaube, und ich meine, wir sind noch ein bisschen jung dafür, wir kennen es ja auch nur aus dem Schulunterricht und dann aus der Historie raus. Die Steuerung ist ja das große Problem. Ja, dass ich halt wirklich planen kann, weil mir die Informationsgrundlage fehlt. Aber mit der Digitalisierung heutzutage, und das hast du eigentlich gerade schön gesagt, mit einer Planungssteuerung oder Produktionssteuerung, kann ich das ja viel, viel besser planen. Und die Daten sind ja da.
Genau. Also der Wirtschaft würde das sicherlich helfen, da effizienter zu arbeiten und ressourcenschonender.
Jetzt ist die Frage, warum wird sowas nicht vorangetrieben? Also es gibt ja Leute im Hintergrund, die wollen das wahrscheinlich gar nicht. Weil wir haben ja einerseits, reden wir über autonome Autos, die fahren und ja künstliche Intelligenz, die schon Bilder malt und immer mehr können soll, was für mich wirklich schon einige Schritte weiter in der Zukunft sind. Warum können wir bei so banalen Sachen nicht anfangen?
Ja, vielleicht nähern wir uns ja noch dieser Frage nach dem Warum. Vielleicht haben wir dann ja auch mal in der Zukunft Gäste, die uns da noch ein paar Einblicke liefern können, was dann vielleicht hinter den Kulissen geschieht, warum manche Dinge nicht auf den Weg gebracht werden.
Also ich schaue ansonsten ab heute dieser Podcast. Der Hashtag digitale Planwirtschaft ist unserer. Wenn es den nicht schon gibt. Aber das wäre ein Konzept, das ich gerne weiter verfolgen würde. Ich glaube tatsächlich, und da sind wir bei dem Thema Big Brother is watching you, die Gefahr des Ausnutzens oder des Missbrauchs von solchen Daten ist so groß.
Ey, aber ganz ehrlich, ja,
dass man sagt,
jeder, der ein Smartphone
warum hat. Warum läuft denn bei euch viermal am Tag? Ja.
Gibt doch den ganzen Tag lang alle seine Daten, wenn er sich nicht dessen bewusst ist, was er da tut, allen möglichen Konzernen und Vereinigungen freie Hand. Also Daten...
Ist niemandem bewusst.
Ja, aber das ist ja...
Wem ist denn bewusst, warum es Payback-Karten gibt? Doch nicht, weil die Wirtschaft sagt, hey, wir wollen euch was Gutes tun. Aber Kurbel, ich glaube tatsächlich, und das war ein schöner Input auch von dir, wir müssen uns ja noch mal ein paar Gesprächspartner suchen und einladen und gerade auf diesen Gebieten noch mal ein bisschen tiefer zu forschen. Also ich finde das gerade total spannend. Ich glaube, wir haben jetzt angefangen, so vor 20 Minuten aufzunehmen. Es sind gerade auch bei mir Fragen aufgekommen durch das Miteinanderreden, die ich vorher gar nicht hatte. Mit der Grund, warum ich so gerne podcaste mit dir, weil sich auf einmal auch ganz andere Sichtweisen für uns öffnen. Das finde ich sehr interessant.
Genau, und das passiert eben nicht, wenn man 3 Stunden lang Reels guckt
ja, am Tag. Ja, das meine ich ja. Man wird berieselt und das wird auch noch ein Thema werden, dieses Thema Algorithmen. Wie weit beeinflussen Algorithmen unsere Wahrnehmung des Internets? Ist ein ganzes Podcast-Thema. Kommen wir auch dazu. Also, ich kann versprechen, wir werden dieses Jahr noch viele, viele Digital-Live-Folgen machen. Ihr merkt, da ist, glaube ich, viel zu reden. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Kurbel, was wir ja gerade bemängeln. Bitte redet mit uns. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist Internet. Das war mal dieser Oberbegriff. Web 2.0, das Mitmach-Web. Wir sind hier nicht wie das Radio, wo ihr einfach berieselt werdet. Nein, ihr könnt mit uns reden. Wir hören uns das an. Und wenn jemand sagt, ich habe was zu sagen, ladet mich ein. Hey, super gerne. Wir haben die technischen Voraussetzungen dafür. Redet mit uns. Aber lasst euch nicht einfach nur berieseln. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Problem heutzutage, dass man nur noch konsumiert, aber auch gar nichts mehr zurückgibt. Weil nur so kann sich Meinung bilden. So sehe ich das.
Genau. Und währenddessen geht die Hirnaktivität fast auf den Nullpunkt. Das haben Studien zum Beispiel herausgefunden. Das heißt, eure Gehirnaktivität ist niedriger als beim Schlafen. Nur so nebenbei. Wem das gefällt?
Das ist krass. Schön.
Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sein Hirn doch wesentlich effizienter zu fordern, ne, damit es auch bis ins hohe Alter leistungsfähig bleibt.
Genau. Ja, Kurbel, da würde ich sagen, für die erste, ich sag's mal, Sitzung, glaube ich, war das schon ganz, ganz viel Input. Aber ich muss euch warnen, es kommt noch mehr Input. Ich hoffe, dass auch von eurer Seite viel Input kommt. Ihr wisst, wir sind auf vielen Social-Media-Kanälen vertreten. Ihr könnt uns, und wenn ihr wollt, schickt uns einen Brief. Im Impressum steht die Adresse. Wir gehen auch noch den altertümlichen Weg. Wir können damit noch umgehen. Aber lasst uns in einen Informationsaustausch kommen. Ich halte das für super wichtig. Ja, Kurbel, aber so schön der Podcast auch war, nächste Woche machen wir wieder einen Themenwechsel, richtig?
Richtig. Denn nächste Woche
bin ich dran. Ich erkläre, wie ich meinem Gewicht oder meinen überflüssigen, diesen paar Pfunden zu viel auf der linken und rechten Arschbacke, auf den Leib rücke und werde mein Konzept vorstellen, nachdem du ja letzte Woche dein Intervallfasten vorgestellt hast. Wobei, und möchte ich auch hier leichte Kritik, das kam mir ein paar Punkte noch zu kurz, da würde ich dich aber nächste Woche nochmal dazu fragen, dass wir da auch nochmal ein paar mehr Infos von dir bekommen.
Ja, die lasse ich gerne mit einfließen.
So, dann würde ich sagen, lasst euch weiter berieseln von euren Reels oder ähnlichem, von vielen Informationen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Digital Life. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ist die digitale Revolution Fluch oder Segen?